Die Atlas-Initiative präsentiert das Fest der Freiheit 2025 in Fulda.
Erstmal möchte ich mich bei allen Anwesenden und natürlich besonders bei den Rednern und Diskutanten des Tages ganz herzlich bedanken und bei allen, die diesen Tag zu einem, wie ich glaube und was ich an Feedback bekommen habe, durchaus grandiosen Erfolg haben werden lassen. Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, immer wieder so tolle Speaker bei dieser Gelegenheit hier beim Fest der Freiheit der Atlas-Initiative begrüßen zu dürfen. Und es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Vielen, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Außerdem habe ich die Ehre, jetzt noch eine kleine Festansprache zu halten, sozusagen zur Einstimmung in den Abend. Und Birgit hat mir gesagt, ich bin auf 15 Minuten begrenzt, so ganz, ganz hart. Ja, sonst marschiert sie ein. Aber ich kontere jetzt mit dem Spruch von Ayn Rand, die Frage ist nicht, wer mir eine Erlaubnis erteilt, sondern die Frage ist, wer mich aufhalten kann. Ich werde natürlich versuchen, die 15 Minuten einzuhalten, aber es ist ein bisschen knapp kalkuliert. Wir werden es sehen. Ne? Notfalls werden es halt 16,5. Liebe zur Freiheit, meine Damen und Herren, ist in meinen Augen wahre Philanthropie, wahre Menschenfreunde. Feindschaft gegen die Freiheit hingegen ist wahre Misanthropie. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir lieben die Freiheit nicht, weil wir uns selbst lieben, sondern weil wir eine tiefe Liebe zu den anderen Menschen und ihrer Würde empfinden. Freiheit ist ein essentieller Teil des Menschseins an sich. Sich den Menschen ohne Freiheit zu denken, heißt, sich einen seelenlosen Roboter vorzustellen. Und um dies begreiflich zu machen, meine Damen und Herren, müssen wir sehr weit zurückgehen. In die Geschichte der Menschwerdung und in die Beschreibung der Natur des Menschen. Was macht den Menschen aus? Und interessanterweise kommen Evolutionstheorie und Religion nach meiner Überzeugung zu fundamental gleichen Schlussfolgerungen. Aber, wir haben es heute schon ein paar Mal gehört, die Religion, ja, die benutzt im Vergleich zur kalten Wissenschaft wesentlich schönere Bilder, um uns das Wesentliche des Elements des Menschseins und der Freiheit vor Augen zu führen. Und die Heilige Schrift sagt ja, über die Natur unseres Selbst als Menschen. Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde. Aber was war dieses Ebenbild? Ich unterstelle mal, dass Gott per Definition allmächtig ist und so ist es unwahrscheinlich, dass er damit unsere körperliche Gestalt gemeint hat. Es muss was Essentielleres sein. Eine Eigenschaft Gottes, die für die Beschreibung seiner göttlichen Natur unverzichtbar ist. Und was kann das sein? Allmacht können wir ausschließen. Allmächtig hat Gott den Menschen zum Glück nicht gemacht. Und wenn ich an Gestalten in Berlin denke, bin ich auch ganz dankbar dafür. Und das Gleiche gilt für allwissend, allsehend, unendlich weise, die ganze Litanei eines Könnens jenseits unserer Vorstellungskraft. Also welche Eigenschaft hat Gott noch? Es ist, so bestätigt die Bibel, er ist mit der Fähigkeit ausgestattet, den Satz "Ich will" auszusprechen. Gott hat einen Willen. Und da er keinen Vorgesetzten hat, also ich vermute nicht, der ihm was zu sagen hätte und der als Urquell von all diesem Willen selbst bildet, dürfen wir wohl mit Fug und Recht annehmen, dass Gott einen freien Willen hat. Und ich glaube, dass es das ist, was er uns gegeben hat und was uns zu seinem Ebenbilde macht, den freien Willen. Er resultiert aus der Fähigkeit zu einer fundamentalen Erkenntnis, nämlich der Erkenntnis unseres Selbst. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Ob man dabei an die wörtliche Schöpfungsgeschichte glaubt oder an die Evolution als Gottes Werkzeugkasten zur Umsetzung dieser Schöpfung, ist dabei ganz egal. Der Mensch erkennt sich als denkendes Wesen, er ist damit in seinen Entscheidungen frei. Die Freiheit des Gedankens begründet die Freiheit des Handelns. Und von der Freiheit des Handelns zu der für sie notwendigen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung hat Ludwig von Mises die intellektuelle Brücke gebaut. Auch die haben wir heute schon gehört. Von Thorsten Polleit. Sein epochales Werk über die sozialphilosophischen Grundlagen menschlicher Ordnung, menschlicher Gesellschaft, menschlichen Willens und menschlichen Handelns trägt einen simplen Titel. Human Action, menschliches Handeln. Diesen Begriff haben wir heute von Thorsten Polleit schon gehört. Und es dürfte eine der größten intellektuellen Leistungen überhaupt sein, aus diesem einfachen Satz die Gesamtheit einer wirtschaftswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Theorie abzuleiten, nämlich die österreichische Schule der Nationalökonomie. In ihr ist das wirtschaftliche Geschehen eben nicht das Resultat aggregierter oder durchschnittlicher Entscheidungen großer Gruppen, ja, die Konsumenten, die Unternehmen, der Staat, sondern sie ist das filigrane Ergebnis von Abermillionen, ja Milliarden individuellen Entscheidungen, deren komplexe Interaktion in der Preisfindung aller Güter, Dienstleistungen und Vermögenswerte mündet, welche die relative Knappheit aller Wirtschaftsgüter zum Ausdruck bringt. Freiheit ist so die gelebte Selbstbestimmung unseres Lebens. Damit diese Gestaltung funktionieren kann, muss unser Verstand auf gesichertes Wissen oder wenigstens nicht verzerrte Wahrscheinlichkeiten zurückgreifen können. Er muss sich ein korrektes Bild der Welt machen können. Ist das nicht der Fall, sind Fehlentscheidungen unvermeidlich. Es gibt dabei zwei Quellen der Fehlinformation. Erstens falsche einzelne Sachverhalte, die unser Kalkül beeinträchtigen. Und andererseits Verzerrungen des Maßstabs, mit dem wir Sachverhalte messen und vergleichbar machen. Der wichtigste Maßstab unserer individuellen ökonomischen Planung und Entscheidung ist jedoch dabei das Geld und der Zins, nämlich der Preis dieses Geldes. Es ist, weil es unser universelles Tauschmittel ist, geradezu das Koordinatensystem, welches unsere Fähigkeit zu rationaler, planerischer und vorausschauender Entscheidung überhaupt erst möglich macht. Und es gibt dabei zwei Stellschrauben, die unsere Wahrnehmung verzerren und uns zu falschen Entscheidungen verleiten. Zum einen ist da die Geldmenge, die Nachfrage entfaltet und so die Preise der Güter, ergo ihre absolute und relative Knappheit quantifiziert. Und zum anderen der Zins, also der Preis des Geldes, der das Kondensat unzähliger Präferenzen aller am Wirtschaftsleben teilnehmenden Konsumenten, Produzenten, Sparer, Investoren und so weiter reflektiert. Und daraus ein Gleichgewicht herstellt zwischen Konsum und Sparneigung, Investitions- und Desinvestitionsbedarf, interner Verzinsung aller verfügbaren Investitionen und Knappheit der Ressourcen. Roland Bader hat treffend beobachtet, dass eine Aushebelung der freien Marktkräfte für die Determinierung dieser Größen nicht nur einfach ein isoliertes Problem darstellt, sondern die Systemfrage stellt. Ein Wirtschaftssystem, in dem diese Orientierungspunkte, an denen das gesamte Koordinatensystem all unserer Entscheidungen hängt, ausgehebelt wird, ist eben kein System, das durch die Summe der freien, individuellen Pläne von einzelnen Personen gesteuert wird. Das kann es auch gar nicht sein, wenn die Teilnehmer in einer Traumwelt von fremden Gnaden leben. Es ist vielmehr ein System der Preismanipulation auf höchster Ebene, nämlich auf der des Koordinatensystems unseres Denkens. Und damit wird die zentrale Planung auf individueller Ebene durch den Versuch der zentralen Steuerung des Verhaltens, die dezentrale Planung auf individueller Ebene, durch den Versuch der zentralen Steuerung des Verhaltens der Wirtschaftssubjekte ersetzt. Eine solche Wirtschaftsform, meine Damen und Herren, hat einen Namen. Man nennt sie Planwirtschaft. Und die Planwirtschaft hat eine Reihe von Eigenschaften, die mit einer Ordnung der Freiheit komplett unvereinbar sind. In ihrer milden, geldsozialistischen Form manipuliert sie nur die Einzelentscheidungen in die gewünschte Richtung. Ein zu niedriger Zins führt zum Beispiel zu Überinvestitionen, Investitionen in Anlagen und Projekte, die nicht wirtschaftlich sind, jedenfalls dann nicht, wenn die Kapitalkosten verdient werden müssen. Ein zu niedriger Zins steuert wertvolle und knappe Produktionsressourcen in Verwendungen, die verschwenderischer Natur sind. Und Verschwendung, also von Verschwendung versteht unsere Gesellschaft wirklich was aktuell, deren Gewinn unter Berücksichtigung marktgerechter Zinsen für Eigen- und Fremdkapital nicht kostendeckend wäre. Und auch die relative Knappheit aller Güter ändert sich.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de.
Die zweite Stufe dieses Geldsozialismus ist die Verzerrung marktgerechter Allokation von Investitionsmitteln. Mit Hilfe eines neuartigen Social Scoring-Verfahrens nach chinesischem Muster, nennt sich ESG, ist die Einführung eines Nachhaltigkeitsrating, eines Nachhaltigkeitsratings, deren Struktur und Leistungsindikatoren das Ergebnis kompletter ideologischer Willkür sind. Auf diese Weise sollen jetzt erwünschte, also grüne Investitionen mit billigeren Finanzierungen, geringeren Zinsen gefördert und unerwünschte braune Investitionen behindert und von Finanzströmen nach Möglichkeit abgeschnitten werden. Das kann nur in einer Verzerrung aller Knappheitssignale münden und die Voraussetzungen der Marktwirtschaft komplett untergraben. Das zwingende Resultat ist eine wesentliche Einschränkung und Behinderung der wirtschaftlichen Freiheit und damit der Freiheitsrechte der Bürger an sich. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Das Resultat besteht in einer krisenhaften Zuspitzung. Wir sehen es ja jetzt, der wirtschaftlichen Lage durch angestaute Ungleichgewichte, die einen immer größeren Teil des erwirtschafteten Sozialprodukts absorbieren und zunichte machen. Die aktuelle Wirtschafts-, Energie- und soziale Krise ist das Resultat. Sie wird mit weiteren Einschränkungen unserer Freiheit verwaltet. Preisdeckel, Nothilfen, Rettungsprogramme, Doppelwumms. Erinnern Sie sich an den Doppelwumms? Ja, der Doppelwumms-Kanzler. Das Einzige, was von seiner Kanzlerschaft übrig bleibt, das Wort Doppelwumms. Verbote und Gebote sind die Mittel der Wahl. Und so transformiert sich das staatliche Du sollst nicht in das staatliche Du sollst. Also die übergriffige Steuerung unseres Handelns auf individueller Ebene. Womit dann die dritte Stufe der Planwirtschaft unvermeidlich ist, nämlich die Kommandowirtschaft. Jedes Gemeinwesen, das diesen abschüssigen Pfad des Du sollst hinabschlittert, wird sich in einer Spirale der Intervention wiederfinden. Jedes Du sollst des Staates wird von den Wirtschaftssubjekten mit Ausweichstrategien beantwortet, die den Staat im Sinne seiner ursprünglichen Steuerungsabsicht zwingt, das Korsett des freien Handelns der Menschen immer enger zu zürren. Und diese Interventionsspirale haben von Mises und von Hayek ausführlich beschrieben und davor gewarnt. Am Ende dieser Spirale steht die Kommandogesellschaft nach stalinistischem Muster, wenn sich die Bürger und die Politik nicht eines Besseren besinnen. Aber das ist natürlich eine Selbstentmündigung des einstmals freien Menschen, das dann hinzunehmen. Die staatliche Interventionsspirale täuscht ihm vor, dass eine höhere Macht, nämlich der Staat, alle seine Probleme lösen und ihn vor den Folgen der eigenen Fehlentscheidungen befreien könnte. Das ist aber mitnichten der Fall. Jedoch ist die Lernbereitschaft bei den in Abhängigkeit staatlicher Alimentation gepressten meist unzureichend ausgeprägt, weil die Anreize dafür fehlen, solange das System nicht an seine Leistungsgrenzen stößt und somit kollabiert. Und das zeigt uns, zur Freiheit gehört nicht nur Verantwortung, sondern auch der Wille zu lernen, Fehler zu korrigieren und den damit verbundenen Schmerz auszuhalten. George Bernard Shaw, ein Linker, erkannte scharfsinnig, Freiheit geht mit Verantwortung einher, deshalb fürchten sich die meisten Menschen vor ihr. Der Grund für diese Furcht ist eben der Schmerz des Lernprozesses. Der Staat kann diesen aber nicht auf Dauer verhindern, er spart ihn nur auf, um ihn im Moment seines Versagens, ausgehend meistens vom Geldsystem, in geballter Form freizusetzen. Das ist dann der Moment der Krise, der Depression, der Hyperinflation, im schlimmsten Fall des Krieges. Und wenn diese finale Krise eintritt, ist der Staat meistens bereits in seinen bürokratischen Fallseilen so sehr verstrickt, dass effektive Hilfe bei niemandem mehr ankommt. Die Inflation galoppiert dann schneller als das Karussell der Sozialhilfe. Die Sozialhilfepreisspirale bekommt Schlagseite und der Schmerz kommt bei den Menschen an. Wie uns, um im religiös inspirierten Beispiel zurückzukehren, die Bibel schon lehrt, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit ist der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die auf ihn hineingehen, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Matthäus 7,13. Wir sehen also, das göttliche Geschenk der Freiheit, der Funke, der uns überhaupt das Selbst gibt, ist mit einem Preis verbunden. Wir müssen den Schmerz des Lernens annehmen. Wir müssen akzeptieren, dass Freiheit nicht von Verantwortung getrennt werden kann. Wir dürfen nicht von anderen, insbesondere dem anonymen Leviathan Staat, erwarten, dass er uns vor den Folgen unserer Entscheidungen freistellt und so den Schmerz des Lernens umverteilt und aufspart. Wir müssen Freiheit als göttliches Geschenk neu begreifen. Freiheit dient dazu, uns die Möglichkeit des Lernens im sozialen und wirtschaftlichen Findungs- und Entdeckungsprozess zu öffnen. Sie ist damit der Motor des Fortschritts, der Erkenntnis und der Weiterentwicklung des Menschen. Verzicht auf Freiheit ist Rückschritt, Lernverweigerung, Verarmung, nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern auch im geistigen. Und im Übrigen führt all das dazu, dass Gott ganz eindeutig ein Gegner des Konzepts Staat ist. Gewissermaßen Staatsfeind Nummer eins. Gott, meine Damen und Herren, scheint mit seinen Delegitimationsargumenten ein klarer Fall für den deutschen Verfassungsschutz zu sein. Die Bibel belegt das ganz eindeutig, ich kann das beweisen. Es verhielt sich nämlich nach Ankunft des Volkes Israel im gelobten Land, Sie kennen die Geschichte, Exodus, Moses und so weiter, zunächst mal so, dass Gottes eigenes Volk dort unter seiner Anweisung das etablierte, was Libertäre als eine Art Privatrechtsgesellschaft bezeichnen würden. Es gab keine Regierung, keinen König, keine Minister, kein stehendes Heer. Es gab das Gesetz und es gab Richter, die bei privaten Streitigkeiten das Gesetz interpretierten. Und geblendet vom Pomp und Glanz umliegender Königreiche fand das Volk Israel, dass es doch irgendwie schick und kommod wäre, wenn man sich auch so einen König zulegte, also einen echten Staat gründete. Und so wandte man sich an den amtierenden Propheten Samuel. Gewissermaßen oberster Ausleger des göttlichen Willens und direkter Draht nach oben, um ihm den Wunsch mitzuteilen, gib uns einen König, so wie ihn die umliegenden Völker auch haben. Ja, Gott, der, wie uns wohl hoffentlich allen klar ist, allwissend ist, hielt das für eine ausgesprochen schlechte Idee. Und er erteilte Samuel den Auftrag, das Ansinnen zurückzuweisen und er begründete das auch, Verfassungsschutz bitte mitschreiben. Wenn man liest, wie er das begründet hat, dann könnte man meinen, er hätte bei von Mises und von Hayek abgeschrieben, wobei wir natürlich ahnen, dass es genau umgekehrt war. Was also finden wir da bei Samuel 8, 9 bis 8, 19? Gott sprach also zum Propheten Samuel. Und jetzt bitte genau zuhören. Doch höre jetzt auf ihre Stimme, warne sie aber eindringlich und mach ihnen bekannt, welche Rechte der König hat, der über sie herrschen wird. Samuel teilte dem Volk, das ein König von ihm verlangte, alle Worte des Herrn mit. Er sagte, das werden die Rechte des Königs sein, der über euch herrschen wird. Er wird eure Söhne holen und sie für sich bei seinen Wagen und seinen Pferden verwenden und sie werden vor seinen Wagen herlaufen. Er wird sie zu Obersten über Abteilungen von 1000 und Führern über Abteilungen von 50 machen. Sie müssen sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen. Sie müssen seine Kriegsgeräte und die Ausrüstung seiner Streitwagen anfertigen. Eure Töchter wiederholen, damit sie ihm Salben zubereiten und kochen und backen, wenn es nur das wäre. Eure besten Felder, Weinberge und Ölbäume wird er euch wegnehmen und seinen Beamten geben. Von euren Äckern und euren Weinbergen wird er den Zehnten erheben und ihn seinen Höflingen und Beamten geben. Eure Knechte und Mägde, eure besten jungen Leute und eure Esel wird er sich holen und für sich arbeiten lassen. Von euren Schafherden wird er den Zehnten erheben. Ihr werdet seine Sklaven sein. Ich zitiere nur. An jedem Tag werdet ihr wegen des Königs, den ihr euch erwählt habt, um Hilfe schreien. Aber der Herr wird euch an jenem Tag nicht antworten. Aber die deutschen die israelitischen Schlafschafe, wollten die Wahrheit nicht hören und insistierten in der gleichen uneinsichtigen Art, wie heute die Klimagläubigen fünfmal durchgeimpften und zum Kriegsdienst bereiten Propagandaopfer es immer noch tun. Zitat, das Volk wollte nicht auf Samuel hören, sagte, nein, nein, ein König soll über uns herrschen. Auch wir wollen wie alle anderen Völker sein. Unser König soll uns Recht sprechen. Er soll vor uns herziehen und soll unsere Kriege führen. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Es ist natürlich alles genauso gekommen wie vorhergesagt. Deswegen nennt man das ja auch Prophezeiung. Wie ging es von hier aus weiter? Die Israeliten haben ihren König bekommen. Erst Saul, dann David und danach eine lange Reihe mehr oder weniger tyrannischer Despoten bis hin zu dem berüchtigten Herodes, dessen posthumer Ruf nun, sagen wir mal, nicht der allerbeste ist. Korruption, die Erhebung des Königs, also der Regierung über das Gesetz und damit schließlich die Tyrannis waren das Resultat. Und da zeigt sich einmal mehr, dass Oscar Wilde richtig lag, als er klug statierte, es gibt nur zwei wirkliche Unglücke im Leben eines Menschen. Nicht zu bekommen, was man will oder zu bekommen, was man will. Und was wollen wir? Wir wollen vor allem, dass nach Roland Bader einzig wahre Menschenrechte in Anspruch nehmen, nämlich das Recht, vom Staat in Ruhe gelassen zu werden. Und darauf, meine Damen und Herren, trinke ich.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de